grüße euch an diesem Abend. War ja eine anspruchsvolle Einleitung. Wer lebt in der Finsternis und wer im Licht? Was bedeutet das? Unser Thüringer Ministerpräsident ist ganz beeindruckt von seiner Audienz bei Papst Franziskus aus Rom zurückgekehrt.
Danke. Schön, wenn man hier von der Leine gelassen wird.
Zwei Herzen, die in vielen für Gleiches schlagen, hat er hinterher gesagt. Oder zumindest das empfunden gehabt, so jedenfalls berichten das die Zeitungen. Ganz schön mutig von ihm, das zu sagen. Für viele ist Franziskus so eine Lichtgestalt inmitten eines finster erstarrten Vatikans, eine Kirchenbehörde, die auch sehr viel auf dem Buckel hat und manchmal auch in unwahrscheinliche Machenschaften verwickelt ist. Ja, Andreas Englisch kennt den Papst ganz gut. Er hat ein Buch veröffentlicht, Der Kämpfer im Vatikan, Papst Franziskus und sein mutiger Weg. Und da schildert er diesen Kampf des Papstes ja, gegen Korruption und gegen ja, mysteriöse Seilschaften und so weiter. Als er seine erste Audienz bei ihm hatte und sein Buch gerade fertig hatte, das ist übrigens immer wieder überarbeitet worden inzwischen, da überreichte er ihm seine Biografie und der Papst hat lächelnd alles so auch von anderen Gästen über sich ergehen lassen und hat dann seine Gäste zur Tür geleitet und ja, hat dann so ganz nicht aufgepasst, dass da noch einige Journalisten im Raum gewesen sind, als er nämlich plötzlich einen ganz anderen Gesichtsausdruck plötzlich zeigte, nämlich finster und aufgeregt, aufgebracht. Und dann explodierte er gegenüber seinem Sprecher Pater Lombardi ganz schön heftig und hat ihn da total rund gemacht. Und die Leute, die das miterlebten, waren völlig erschrocken, wie der Papst plötzlich mürrisch, verstört und auch deprimiert aussah. Schlechte Laune. Aber dann, so erzählt Andreas Englisch, geschah etwas Seltsames. Er bemerkte die noch anwesenden Leute und es war ihm scheinbar, so wird das berichtet, ganz genau abzulesen, was er jetzt dachte. Nämlich, eigentlich bin ich ja derjenige, der stets predigt, dass das Christentum vor allem Freude bereiten soll. Und der seinen Mitgläubigen sagt, dass sie ihren Mitmenschen stets ein Lächeln schenken sollen, weil Christus uns gelehrt hat, den Nächsten auch zu lieben. Aber nun habt ihr mich erlebt wie einen alten, verbitterten, frustrierten Mann, der genauso durchs Leben geht und ja, jetzt kennt ihr auch das andere Gesicht von mir. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, so sagte dieser Gesichtsausdruck für die Gäste, wie glaubwürdig bist du eigentlich für uns? Und wie zur Entschuldigung setzte er plötzlich ein ganz strahlendes Gesicht auf und blinzelte den Leuten schelmisch zu. Und das hieß dann auch so viel wie, ich kann eben auch nicht immer, was ich fordere, immer ein fröhlicher, gut gelaunter Christ zu sein. Und Leute, die den Papst gut kennen, berichten, dass er nicht einfach nur eine Lichtgestalt ist, wie jetzt manche ganz verschwärmerisch von ihm halten, dass er nicht nur gegen das Unrecht der Welt und gegen innere und äußere Feinde seiner Kirchenreform zu kämpfen hat, sondern zugleich auch gegen eine ziemlich dunkle Seite in seinem Inneren, nämlich seine eigene Niedergeschlagenheit, die auch schon frühere Weggefährten immer wieder bei ihm erkannten. Er hat zwei Gesichter, ein freundliches, den Menschen zugewandtes, optimistisch zupackendes, glaubensvolles, das die frohe Botschaft Christi widerspiegelt, dass Christus stark genug ist, das Böse in dieser Welt auch zu besiegen, und gleichzeitig seine depressive Seite, dieses Erdrücktwerden von all der Last auch seines Amtes und dessen, was er in dieser Welt wahrnimmt. Und manchmal auch dieses furchtbare Ärgern über sich selbst, diese Mühe, die er mit sich hat. Und ich finde, für so einen Papst ist das ein ganz schöner, zerreißender Widerspruch. Für so viele Menschen so viel zu bedeuten und gleichzeitig sich so auch ganz klein und, ich sag mal jetzt, ziemlich normal nach wie vor zu erfahren. Und ich glaube, man muss nicht Papst sein, um genau diese Erfahrung auch nachvollziehen zu können. Ich denke, ihr kennt das auch. Auf der einen Seite seid ihr voller Feuer, auch für Jesus unterwegs zu sein, gute Erfahrungen mit Gott zu machen, ganz offen zu sein, hingegeben viele von euch. Und auf der anderen Seite erlebt ihr auch eure andere Seite. Dass vielleicht so am Abend ihr immer denkt, ach, eigentlich hätte ich doch und eigentlich müsste ich doch und ihr ärgert euch furchtbar über euch selbst und fragt, wer bin ich eigentlich? Wo stehe ich? Ist das ein Leben in der Dunkelheit oder ein Leben im Licht? Auch ich kenne solche Kämpfe. Ich trage in mir ein Bild davon, wie ein Christ zu sein hat. Erst recht ein Pfarrer zu sein hat. Manche Leute haben auch so ein ganz genaues Bild davon, wie das zu funktionieren hat. Und sind dann furchtbar enttäuscht, wenn ein Pfarrer nicht diesem Bild entspricht. Auch ich bin oft über mich enttäuscht gewesen, dass ich diesem Bild, das ich selber in mir trage, nicht entsprochen habe. Könnte ich jetzt viel über dieses Bild erzählen, das lasse ich lieber. Es deprimiert mich selber dann. Manchmal lohnt es sich, diese Bilder, die wer weiß, wer ja auch in uns eingepflanzt hat, manchmal auch wir selbst genährt haben, es lohnt sich, dieses Bild mal ins Licht Gottes zu stellen und zu sagen, kommt das eigentlich von dir? Oder bin ich das selbst? Oder wer hat mir das eigentlich gegeben? So ein ganz hohes Idealbild. Um mal zu gucken, ist das überhaupt stimmig im Gleichklang mit Gott? Andererseits brauchen wir hohe Idealbilder, hohe Leitbilder, die uns auffordern, uns an ihnen zu messen, um uns danach auszustrecken und unserem Leben nicht stecken zu bleiben. Man kann natürlich auch so ein Idealbild vom Sockel runterholen und neben sich stellen und sagen, du bist eigentlich gar nichts wert. Ich bin, wie ich bin und fertig und ihr müsst alle damit klarkommen. Ich befürchte aber, so ein Menschenleben wird sich auch nicht weiterentwickeln. Und ob es hilfreich ist und zum Leben in Licht beiträgt, ja, immer auf derselben Stufe zu bleiben, das ist wirklich fraglich. Also, kennt ihr das, die guten Vorsätze? Und gleichzeitig, das eigentlich müsste ich hier und eigentlich hätte ich dort. Aber das Kleinmenschliche war doch immer wieder größer und stärker und der Vorsatz viel gewaltiger als das eigene Vermögen. Und nun hören wir wieder von Paulus, wie er wieder mal schreibt an die Christen in Ephesus diesmal und auch an uns irgendwie mit, denn immerhin nehmen wir das auch heute Abend wieder zur Kenntnis. Nehmt Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Und erinnert an das von Christus für uns alle drangegebene Leben, das er uns ja aus Liebe zu uns allen heraus zum Geschenk gemacht hat. Das müsste, meint Paulus, uns doch ziemlich anspornen. Ich habe schon öfters über diesen Text gepredigt, aber ich habe noch nie so empfunden, dieses Wow, was verlangt Paulus da? Das ganze Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Das ist ein bisschen hochgegriffen, oder? Gelingt euch das? Gelingt mir das? Das ganze Leben soll von der Liebe bestimmt sein? Gelingt das dem Papst? Scheinbar nicht. Nicht immer. Vielleicht immer öfter. Ich weiß nicht, ob er das unterschreiben würde, der Papst. Paulus wird dann ziemlich konkret, was das für ihn jetzt im Hinblick auf die Leute in Ephesus bedeutet. Und ich will gleich sagen, das ist keine vollständige Liste. Vielleicht für die Epheser besonders wichtig, das zu hören. An anderen Stellen in seinen Briefen hat er auch ganz andere Dinge noch, die er aufzählt und bittet oder dringlich macht, daran zu arbeiten. Wir können die also beliebig ergänzen. Obwohl das schon, wir haben das in der Einleitung schon gehört, eigentlich wichtige Dinge auch drinstehen, die heute ganz genauso gesagt werden müssen. Er nennt drei Stichworte: Unzucht, Ausschweifungen, Habgier. Das waren über viele Jahrhunderte negative Begriffe. Ja genau, wenn man sagt Unzucht, Ausschweifung und Habgier, ist es immer negativ. Man kann das auch anders heute nennen. Man kann sagen sexuelle Freizügigkeit. Man kann sagen, genießen, man kann sagen, materielle Lebensqualität suchen. Schon klingt das ganz anders, für unsere Wirtschaft sehr einträglich. Es weckt Wünsche, es verspricht uns glücklich zu machen, wenn wir darauf uns einlassen. Und unsere Medien können das jeden Tag uns auch als begehrens- und lockenswert vorgaukeln. Und schaut mal, jeder Spielfilm, der auch wirklich gesehen werden will, jeder Kinofilm lebt davon, dass alles drei vorkommt. Unzucht, Ausschweifung, Habgier. Also sonst wäre er nicht spannend. Zumindest erlebe ich das so. Und ich habe mich schon oft gefragt, was richten solche Dinge, die wir tagtäglich in unseren Medien auch an uns heranlassen, überhaupt mit Menschen an, die nicht mal in dieser westlichen Welt zu Hause sind. Aber ständig diese Filme über unser Lebensstil, über unsere Freiheiten, über diese schönen Verlockungen des goldenen westlichen Abendlandes. Was wecken die in den Menschen? Könnt ihr euch vorstellen, dass diese jungen Nordafrikaner nicht auch nach Deutschland gekommen sind, neben aller materiellen Not, um an diesem Kuchen Anteil zu haben, der ihnen da so schmackhaft gemacht worden ist? Und dann sind die Leute in Deutschland so spröde, die Mädels gar nicht so leicht zu haben, das Geld nicht so einfach zu verdienen, nicht jeder hat so einen, ja, wie das so in den Filmen vorkommt. Ja, und so luxuriös geht es nicht allen so. Jedenfalls nicht so schnell auch ihnen. Mancher nimmt dann die Abkürzung ins Kriminelle. Ich will das nicht in Abrede stellen, dass wirklich viele aus Not kommen, aber ihr versteht, was ich sagen will. Was transportieren wir als Tugend, was eigentlich sehr hinterfragbar ist? Und Paulus ganz deutlich hinterfragt. Paulus schreibt, ihr müsst wissen, wer Unzucht treibt, ein ausschweifendes Leben führt, von Habgier erfüllt ist, und Habgier ist eine Form von Götzendienst, fügt er hinzu, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Und er warnt, das alles ist mit Gottes Reich überhaupt nicht vereinbar. Das hat seine Folgen, seine unseligen Folgen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Gott das ahnden braucht. Wir selber leiden unter den Folgen, auch jetzt. Und er fordert sogar auf, sich von solchen, das praktizierenden Menschen fernzuhalten, sich zu trennen. Lieber Paulus, sage ich, stimmt das mit Jesus überein? Wen müssten wir dann aussortieren, auch in unseren Gemeinden? Ich habe gelesen, über 70% oder 80% aller Männer schauen Pornos. Und das geht Christen wie Nichtchristen genauso. Wie kriegt man das jetzt raus? Soll ich jetzt eine Abstimmung machen? Keine Angst. Aber das ist die Wirklichkeit. Ein Beispiel. Sollen wir uns trennen? Aber dann gleichzeitig neben dieser Kritik, und es ist interessant, dass die nötig ist, den Menschen in Ephesus, den Christen in Ephesus zu sagen, sie haben Probleme damit. Er stellt diese Dinge auch unter ihnen fest. Gleichzeitig hält er unmissverständlich fest, auch ihr gehörtet einst zur Finsternis, ihr wart selbst Finsternis, jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ich frage euch jetzt, das ist schon die Antwort fast auf das, was wir am Anfang gefragt haben, wer lebt im Licht? Schon die, die das neue Leben vollkommen gefressen haben, also verwirklicht haben, meine ich jetzt. Oder auch die, die noch auch solchen Dingen anhängen. Was würdet ihr jetzt antworten? Paulus sagt, ihr habt die Finsternis schon hinter euch gelassen, auch wenn diese Dinge euch anhängen. Ihr seid Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist Leben im Licht. Mit dem Herrn verbunden sein. Aber nun lebt auch als Kinder, als Menschen des Lichts. Ein steiler Anspruch, ja, ein hohes Ideal, das noch ganz andere Dinge ein- oder besser ausschließt, mit denen Menschen vor Gott und ihresgleichen ständig schuldig werden. Und tatsächlich, dieses Idealbild eines Lebens aus der Liebe füreinander stellt uns auch Gott selbst vor Augen. Darum habe ich Freude, wenn das geschieht, sagt er. Darauf strebt zu, das strebt an, das ist gesund. Und trotzdem spiegelt Gottes Volk eben nicht das Wesen seines Herrn wider, oft nicht. Und ich muss euch jetzt sagen, das ist auch weiter gar nicht so schlimm, denn schon Jesus, er, der wirklich einzig Sündlose, hat sich mit einer Schar deutlich sündhafter Menschen als seinen Jüngern umgeben. Und schauen wir uns ihre Entwicklung an, so müssen wir sagen, dass die 3 Jahre intensive Nachfolge, die mit ihnen eingeübt hat, nicht richtig ausgereicht haben, ihre allzu menschlichen Eigenarten auch auszumerzen. Sie haben oft einander und auch Jesus und auch danach Anlass gegeben, sich übereinander richtig zu ärgern. Und ich stelle fest und halte fest für uns alle, Jesus hat keine anderen Menschen zur Verfügung, um sein Reich zu leben, als genau solche wie diese damals, wie du und wie ich. Ist das beruhigend? Ist es zumindest entlastend? Am Ende stirbt er für uns alle am Kreuz, auch für seine Jünger. Denn auch die, auch wir haben es nötig, dass jemand unsere immer wieder offen bleibenden Rechnungen bezahlt und zu neuen Anfängen freisetzt. Die eigentlich verwunderliche Frage sollte doch unter uns sein, wieso wir an die christliche Gemeinde insgeheim immer noch so hohe und unrealistische Ansprüche stellen. Als gäbe es wenigstens hier einen Ort, an dem die Gesetze des Himmels schon uneingeschränkt gelten würden. Das tun sie eben nicht, nirgends. Ich habe noch keine christliche Gemeinschaft kennengelernt, und wenn das noch so ein frommes Kloster sei. Schlechtes Beispiel vielleicht, frommer Hauskreis oder hingegebene Menschen, wo nicht doch zu Konflikten kommt, zum Schuldigwerden aneinander. Fragt mal die Leute, die in Kommunitäten leben. Je enger, desto schwieriger, sagen die. Je verbindlicher, desto schwieriger. Könnt schon jede Ehe mal fragen. So ungetrübt ist das nicht, auch wenn man jahrelang meint, wenn ich das habe, habe ich das Paradies auf Erden. Es ist schön, ja. Es ist schön und es ist schwierig zugleich. Es ist genauso schwer, sagt übrigens Roger Schütz, wie unverheiratet für Gott zu bleiben. Nicht anders, seine Herausforderung. Dass Jesu Gemeinde, Jesu Braut, so unvollkommen ist, hält Jesus der Gemeinde auch nicht vor. Obwohl er sie schon deutlich selbst auch auffordert, ein Leben aus der Liebe zu führen, anzustreben. Er aber geht realistisch mit seinen Leuten um. Sie sind und bleiben ihr ganzes Leben lang Lernende, eben Jünger, Schuljungen, Schulmädchen. Nichts anderes sind und bleiben wir. Und er sagt über dieses Leben, der Jünger wird nicht über seinem Meister kommen. Ist schon viel, wenn er wäre wie sein Meister. Aber das in Klammern wird ganz am Ende erst bei Gott sein. Jesus ist sehr barmherzig mit Menschen, die darum wissen und auch darunter leiden, dass es so ist. Scharf wird Jesus an der Stelle, wo Leute in seiner Gemeinde so tun, als wären sie schon weit gekommen, als wären sie schon ziemlich vollkommen. Gegen die Pharisäer seiner Zeit, die genau diesen Anspruch haben und so gerne auf andere runterschauen, erinnert euch an das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, gebraucht er die heftigsten Worte, die überhaupt überliefert sind. Nicht gegen Leute, die Gott nicht kennen, gegen Leute, die Gott kennen und die behaupten, immer mit ihm ständig und überall und vollkommen unterwegs zu sein. Heuchler nennt er sie. Ihr, die ihr vorgebt, den anderen in Sachen Moral und Leben mit Gott längst überlegen zu sein. Ihr irrt euch, sagt er. Das ist Leben, sage ich mal mit eigenen Worten, in Wirklichkeit Leben in Finsternis. Und wenn wir jetzt würde gerne mit Paulus über auch diesen Punkt reden. Paulus weiß selber um so manche schwierige Punkte auch in seinem Leben. Und wenn er sie nicht immer vor Augen hatte, er kann durchaus seine Mitarbeiter mal fragen. Es gibt Punkte bei ihm, wo ich auch denke, Mensch, du bist manchmal ganz schön arrogant, manchmal ganz schön eingebildet von dem, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Jesus. Und dann wieder so betont unterwürfig. Nicht so einfach. Ob der Pfahl in seinem Fleisch, von dem er so berichtet an einer Stelle, wirklich eine Krankheit war, die nicht verschwindet, obwohl er so herzlich Gott darum bittet, oder eine körperliche Behinderung, die ihn eingeschränkt hat in seinem Dienst und vielleicht andere über ihn lächeln ließ, oder vielleicht sogar eine für ihn nicht zu besiegende Charaktereigenschaft, die er gerne losgewesen wäre, weil er weiß, das haut mit Gott nicht hin, wenn ich das so weitermache, das wissen wir noch nicht genau. Fahren wir auch erst wahrscheinlich in Gottes Welt. Aber er spricht jedenfalls davon, dass Gott ihn nicht davon erlöste, obwohl er ihn so dringlich bat, sondern sie ihn behielte und jetzt kommt, damit er sich nicht erhebe, wie Paulus das nennt, also demütig vor Gott bleibe. Denn, so fügt er hinzu, Gottes Kraft ist schließlich in den Schwachen mächtig. Und den Schwachen, das bedeutet in den Menschen, die mehr wollen, als sie vermögen. Wir wissen nicht, was es war, aber wir können das auch für Menschen, die um ihre Differenzen gegenüber Gott wissen, das auch in Anspruch nehmen. Nicht, dass wir fehlerhaft sind, beeinträchtigt uns in Gottes Augen, sondern vielmehr, dass wir, wie wir damit umgehen, Dass wir oft so tun vor anderen, als gäbe es diese Schwachpunkte überhaupt nicht. Als wären wir jetzt schon im Gegensatz zu vielen anderen Menschen recht vollkommen. Vollkommen sein, perfekt mit Gott sein, heißt selber wie Gott sein. Das erreichen wir nie. Ein heiliger Mensch sein, das können andere vielleicht über den oder jenen sagen. Heilige wissen sehr genau, dass sie es eigentlich gar nicht sind, sondern dass es ein Geschenk Gottes ist, sich dazu zählen zu dürfen. Und oft wissen wir selbst, dass sie in Wirklichkeit gar nicht so ist, was Gott als Anspruch auch über unserem Leben deutlich ausspricht. Wir würden uns vor anderen aber befleckt fühlen, wenn wir das oft zugeben würden. Wir wollen doch alle tolle, von allen geachtete, gemochte, liebenswürdige Menschen sein. Was machen andere? Manchmal holen sie dann die großen Ansprüche Gottes ziemlich weit runter. Da sie selber es nicht schaffen, in Treue ihre Beziehung zu leben, sagen sie, alles überholt, was in der Bibel steht. Achtet mal darauf, wer bei diesem Thema aggressiv wird. Das sind oft Menschen, die genau damit ihre Probleme haben. Lohnt sich mal, da genauer hinzugucken, aber guckt nicht zu sehr. Jesus verweist uns darauf, guckt euch lieber selber an. Und jetzt finde ich interessant, dass ich diese Woche ein Buch gelesen habe von dem Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Er schreibt, es ist völlig normal und alltäglich, schuldig zu werden. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Sein Leben ist immer gekennzeichnet von Unrecht erleiden und Unrecht tun. Das passiert im Zusammenleben von Menschen. Ganz normal. Im Regelfall hält das bei den meisten Menschen auch die Waage. Das Erlittene oder auch bei anderen entdeckte Unrecht wird heute aber, so scheint es in unserer Gesellschaft, sensibler als je zuvor wahrgenommen und dramatisch aufgeblasen, was die mir antun, was die alle mit uns machen. Das eigene begangene Unrecht hingegen tendenziell verdrängt. Alles, das ist nicht so schlimm. Das waren die Umstände. Ich konnte ja gar nicht anders. Vielleicht war es auch die Genetik in mir. Das macht man heute nun mal so. Daraus entwickelt sich aber ein Ungleichgewicht, das psychologisch ungesund ist und letztlich unfrei macht, schreibt er. Die Einsicht in eigene Schuldhaftigkeit setzt eine Grundbereitschaft zur Selbsterkenntnis voraus, die man Realismus oder Bescheidenheit oder aber auch Demut nennen könnte. Demut bedeutet in diesem Zusammenhang, sich tatsächlich selbst zu sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht. Und diese Korrektur des Selbstbildes befreit aus vielerlei Ängsten. Und dann sagt er noch einen bemerkenswerten Satz: Schuldgefühle, die wir empfinden gegenüber Gott und anderen, Schuldgefühle, Gewissensbisse und ein schlechtes Gewissen sind an und für sich Zeichen für psychische Gesundheit. Habt ihr das gehört? Schuldgefühle, Gewissensbisse und ein schlechtes Gewissen sind an und für sich Zeichen für psychische Gesundheit. Die sind unangenehm, aber sie zeigen uns, dass da in uns noch ein guter Geist steckt. Vielleicht sogar der Geist Gottes, der uns Unruhe gibt über diesen und jeden Punkt unseres Lebens, damit wir nicht stehen bleiben. Damit wir weitergehen, wieder auf Gott hin, auf Jesus hin. Stehen bleiben, so tun, als wäre nichts, das ist das Schwierige. Ein Leben auf Christus hin, eine Umkehr auf Christus hin, ist immer ein Leben ins Licht hinein. Aber ein Treten auf der Stelle, ein Nicht-Wieder-Aufstehen nach all dem, was wir uns auch geleistet haben, und vielleicht sogar ein Zurückgehen von Gott, ist ein Leben in die Finsternis hinein. So einfach ist das. Ein Christ, ein Christus-Anhänger, ein Christ in der Nachfolge ist der, der auf Jesus zu oder Jesus hinterher geht und nicht steht und nicht zurückschreckt. Das scheidet Menschen in unseren Gemeinden. Menschen, die vorwärts gehen, obwohl sie fallen, obwohl sie so sind, wie sie sind, und Menschen, die stehen bleiben oder zurückgehen. Und wenn es gar nicht anders geht, das hat könnt ihr bei Jesus nachlesen, Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, und Menschen sich überhaupt nicht bereit zeigen, sich zur Wahrheit ihres Lebens zu bekennen und dann mit Jesus weiterzugehen. Von diesen Menschen, sagt sogar Jesus, müsst ihr euch am Ende trennen. Sie vergiften, sozusagen die Gemeinde, wenn sie nicht Einsicht zeigen von diesen. Aber nicht von denen, die um ihre Schuld wissen und ihr schlechtes Gewissen haben und deswegen aber getrieben sind, wieder in Gottes erbarmende Arme. Und er sagt, dieser Psychiater, wer sich in seiner Schuld stellt, wer ehrlich mit sich umgeht, gewinnt an neuem Handlungsspielraum. Und das kann manche gute Wandlung erst ermöglichen. Mein Sohn hat sehr berechtigt also ein Emailleschild an seine Zimmertür genagelt, obwohl ich entsetzt bin, wie ich, das passt nicht in den Stil meiner Wohnung dann, aber da steht drauf, Sünder sind willkommen. Mancher hat sich angesichts dieses Schildes auch schon dazu geäußert, der bei uns zu Gast war, nicht nur ich, der ich geschimpft habe. Neulich hatte ich Leute, die unsere Wohnung besichtigten und als sie des Schildes angesichts sich wurden, grinsten sie einander zu und sagten, na dann nichts wie hinein, hier sind wir endlich richtig. War vielleicht ein bisschen Spaß, aber ich denke auch ein bisschen ernst. Ich glaube, solch ein Schild gehört im Grunde vor jede Kirchentür. Auch wenn bei uns draußen Gott erfahren Leben teilen steht, das ist nicht unsere Wirklichkeit. Es wäre schön. Wir wollen darauf zuleben. Das ist auch die hohe Messlatte Gottes. Ich bin ganz sicher, dass dieser Satz eine tiefe Wahrheit hat, dieses Motto. Ich bin stolz darauf. Aber das ist nicht unsere Wirklichkeit. Und wenn Leute sagen, wir sind diejenigen, die das leben, da ist noch ein weiter Weg bis dahin. Und der wird vielleicht erst am Ende ins Ziel gelangen bei Gott selbst. Solange bleiben wir auf der Strecke. Der ist nicht für die Menschen draußen gedacht, sondern wir, die wir hier ein- und ausgehen, sollen uns daran erinnern, dass dazu will uns Gott leiten. Wir sind alle eine Gemeinschaft begnadigter Sünder, hat mal jemand gesagt, die davon lebt, dass da einer für uns alle nicht den Abstand zwischen Gottes Wesen und unserer Wirklichkeit relativiert, aber die Differenz zwischen uns alle mit seiner Hingabe überbrückt. Nicht, dass wir vollkommen sein, nimmt uns die Welt ab, sondern unsere Fähigkeit, im Licht der Barmherzigkeit Gottes uns gegenseitig und auch selbst uns selbst mit unseren Unvollkommenheiten anzunehmen, auszuhalten und zu immer neuen Schritten gewandelten Lebens zu ermutigen. Jesus treu weiter hinterherzulaufen. Das ist unsere oftmals normale und demütige, angemessene Form der Christusnachfolge. Eine echte Gemeinschaft, in der Menschen wahrhaft demütig miteinander umgehen und barmherzig, weil sie ja um ihre eigene Bedürftigkeit nach Barmherzigkeit wissen. Das wäre ein wirklich einladender, entlastender und uns tatsächlich voranbringender Ort. Nicht erst die Gemeinschaft, die vollkommen ist, ist Licht für die Welt, sondern die ehrlich ist im Licht Gottes und die sie beflügelt, dann erst recht auf Jesus und auf Gott zuzugehen. Das wäre ein Leuchtturm, wie die Welt ihn braucht, inmitten all der Finsternis. Das wäre wirklich Licht für die Erde und Salz der Welt. Dazu helfe uns Gott. Amen.